Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, ich lobe und ich preise dich und ich danke dir von ganzem Herzen für diesen neuen Morgen. Und ich danke dir für die Möglichkeit, hier Gottesdienst zu feiern zu deiner Ehre. Ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, weil du es zugesagt hast in deinem lebendigen Wort. Danke, dass dein Heiliger Geist heute Morgen wirken wird. Und so bitte ich dich, dass du mich als dein Werkzeug gebrauchst, dass du mir deine Worte in meinen Mund legst, dass du mir deine Vollmacht schenkst zu deiner Ehre und dass dein Wort heute Morgen an uns Herzen erreicht und Leben verändert und gute Frucht bringt in unserem Alltag. Danke dafür in deinem Jesu Namen. Lob, Preis und Ehre sei dir allein. Amen. Amen. Pablo Picasso soll einmal gesagt haben, gäbe es nur eine Wahrheit, könnte man nicht mehrere Bilder zum selben Thema malen. Das klingt auf den ersten Blick so klug, so intelligent, so weltgewandt. Es passt mitten hinein in unsere Zeit, nicht wahr? Aber stimmt es auch? Wir werden heute Morgen hinhören, was die Bibel sagt. Zunächst ein Text aus Johannes 18, Johannes 18 ab Vers 33. Hier steht geschrieben, da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der Judenkönig? Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben dir es andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Es ist interessant, die Juden, die hohen Priester, die Schriftgelehrten, sie überantworten unseren Herrn Jesus Christus an den römischen Statthalter Pontius Pilatus. Sie wollen ein Todesurteil erwirken, doch Pilatus erzögert. Er möchte Jesus nicht verurteilen. Er ruft ihn noch einmal oder er geht mit ihm noch einmal ins Prätorium hinein und am Ende steht diese Frage, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Ein bisschen bedauerlich finde ich, dass die Bibel uns nicht sagt und mitteilt, auf welche Art und Weise Pontius Pilatus diese Frage stellt. Ist er weiterhin verunsichert? Zögerlich? Ist er ein Wahrheitssuchender? Oder stellt er diese Frage eher arrogant und herablassend? Was ist schon Wahrheit? Keiner weiß genau, was Wahrheit ist. Die Bibel sagt es uns nicht. Was ich beobachte, auch bis hinein in unsere Zeit, in unserer Gesellschaft, ist, diese drei Gruppen gibt es bis heute. Auf der einen Seite diejenigen, die tatsächlich unsicher sind in Bezug auf die Wahrheit. Das liegt nicht zuletzt an dem technischen Fortschritt, der es uns ermöglicht, Nachrichten in Sekundenschnelle über die gesamte Welt zu verbreiten. Über die sozialen Medien, über Instagram oder Facebook oder wo auch immer. Und im Zeitalter der sogenannten Fake News wissen Menschen nicht mehr genau, was ist eigentlich noch Wahrheit? Wem oder was können wir eigentlich noch glauben? Wem oder was können wir eigentlich noch vertrauen? Was ist denn die Wahrheit? Und sie verzweifeln mehr und mehr, weil es so unsicher erscheint. Dann gibt es die, die tatsächlich eher spotten. Und die sagen, ja, Wahrheit, Wahrheit ist relativ. Wahrheit ist subjektiv. Wahrheit ist beliebig. Nach dem Motto, ich bin gut, du bist gut, alles ist gut. Und das suggeriert man ja schon den Kleinsten der Kleinen heute in unserer Gesellschaft. Du kannst alles sein. Leb dich aus, probier dich aus, tu was immer du willst. Alles ist gut. Ist das die Wahrheit? Dann gibt es die, die ernsthaft nach der Wahrheit suchen. Die alles daran setzen, herauszufinden, was ist wahr? Ich will das wissen und ich will danach handeln und leben. Was ist die Wahrheit? Interessant ist, in Bezug auf Religion beobachte ich eine vierte Gruppe und die nenne ich die Ignoranten. Das klingt ein wenig provokant, aber es ist tatsächlich so. Sie sind ignorant in dem Sinne, dass sie behaupten, alles sei gleichermaßen wahr, die Religionen und Weltanschauungen dieser Erde. Was sagt unser Herr Jesus? Johannes 14. Johannes 14, Vers 6. Einer seiner Jünger, Thomas heißt der, spricht ihn an und Jesus antwortet: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das klingt radikal. Das klingt provokant. Und das passt überhaupt nicht in unsere Gesellschaft hinein, nicht wahr? Dass jemand einen solchen Anspruch erhebt. Wie kann Jesus das wagen? Wie kann er? Eigentlich unverschämt. Aber Jesus tut es trotzdem. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich allein bin das Leben. Und keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Und was heißt das? Das heißt, alles, was dem widerspricht, ist die Unwahrheit, ist eine Lüge, ist ein Irrweg, ist eine Sackgasse und führt nirgendwo hinaus in die Verlorenheit und die Trennung von Gott. Oh ja, das ist radikal. Aber einen anderen Weg hat Jesus nie gewählt und nie eingeschlagen. Warum nicht? Nun, weil er Gott selber ist. Und weil, wenn einer weiß, was die Wahrheit ist, dann der allmächtige, lebendige, heilige, gerechte, liebende Gott, oder? Und in seiner Aussage wird es auch ganz klar: Ich bin. Ich bin. Hier benutzt Jesus den ureigenen Namen Gottes ganz selbstverständlich für sich. Es gibt nur einen Namen, den Gott sich jemals selbst gegeben hat. Der heißt im Hebräischen Yahweh und auf Deutsch Ich bin. Ich bin, der ich bin. Und Jesus benutzt diesen Namen Gottes im Johannesevangelium 7-mal für sich. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weinstock. Ich bin der große und einzige, wahre Ich bin. Und die Zeitgenossen Jesu, die Juden und die Hohenpriester und die Schriftgelehrten und die Pharisäer und all die anderen, die das hörten, sie wussten genau, was hier geschah. Hier macht sich jemand selbst zu Gott. Und das war ja auch das Urteil über Jesu Leben, Gotteslästerung. Die moderne Theologie will uns weismachen, Jesus sei verurteilt worden als politischer Häftling. Das ist völliger Schwachsinn. Jesus ist verurteilt worden, weil er sich mit Gott selbst identifiziert hat. Und jeder hat das gemerkt, der ihm zugehört hat. Gotteslästerung lautet das Urteil. Weil Jesus, unser Herr, nämlich nie anders von sich gedacht hat, als eben so: Ich bin Gott selbst, wer mich sieht, sieht den Vater. Und nichts anderes. Und deswegen hat Jesus auch das Recht, eine solche Aussage zu treffen: Ich bin der einzige Weg zu Gott. Und alle anderen Wege sind Irrwege. Was ich bedauerlich finde, ist, dass wir das nicht mehr so deutlich sagen. In einer Zeit, in der man mehr und mehr Toleranz von uns einfordert für alles und jeden, da schweigen wir lieber und ziehen den Schwanz ein, nicht wahr? Nur niemandem zu nahe treten, nur niemandem auf den Schlips treten. Lieber schweigen. Es könnte ja sein, dass es dem anderen nicht passt. Nun ganz ehrlich, ist das unsere Sache, ob es dem anderen passt oder nicht? Wenn wir sagen, unser Herr Jesus Christus ist die Wahrheit, die einzige, nun sollten wir nicht auch den Mut haben, zu dieser einzigen Wahrheit zu stehen? Ich meine, all die anderen Religionen, sie stehen doch auch zu dem, was sie glauben, warum wir nicht? Warum glauben wir, wir sollten unseren Glauben verleugnen und lieber einen Schritt zurücktreten? Warum? Warum all den anderen das Feld überlassen, die die Unwahrheit predigen? Warum? Wenn Jesus Christus der einzige Weg ist zu Gott, dem Vater, dann müssen die Menschen das hören. Und dann gibt es keinen Grund für uns, feige zurückzukuschen. Keinen. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein, sagt die Bibel. Und ich glaube, dass er an unserer Seite steht, gerade in diesen Zeiten, die immer schlimmer und dramatischer und trauriger werden, wo man in den Kirchen mehr über Weltfrieden und Umweltschutz hört als den Namen Jesu Christi. Es gibt keinen Grund, feige zurückzutreten und den anderen das Feld zu überlassen, weil wir die Wahrheit haben, Die Wahrheit nämlich ist eine Person. Sie trägt einen Namen. Sie heißt Jesus Christus und er lebt heute noch, erst auferstanden. Was ich auch beobachte, ist, dass selbst Christen nicht immer so ganz sicher sind. Und sie zweifeln. Stimmt das wirklich? Kann das sein? Oder ist der christliche Glaube nicht eher eine Art Drahtseilakt? Ein vollkommen irrationaler Sprung ins Ungewisse. Tatsächlich, mir stand dieses Bild vor Augen, eine tiefe Schlucht, und über dieser Schlucht war ein Seil gespannt. Und wenn wir nur einen Fehltritt tun, uns einen Fehltritt erlauben, dann stürzen wir entweder rechts oder links hinab und merken spätestens dann, ja, unser Glaube, er trägt eigentlich überhaupt nicht. Er hält nicht. Wir haben an das Falsche geglaubt. Ist das so? Ich finde unseren Gott sehr genial. Er ist so groß und so genial, denn er hat unter diesem Drahtseil mindestens 3 Sicherungsnetze gespannt. Hast du das gewusst? Mindestens 3 Sicherungsnetze. Das erste und gewichtigste Sicherungsnetz ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, mit dem wir versiegelt werden in dem Moment, in dem wir Jesus Christus annehmen, in unser Leben hinein. Epheser 1 sagt ganz klar, in dem Moment, in dem du Jesus aufnimmst in dein Leben und dein Herz hinein, in dem er zu deinem Herrn und Erlöser wird, wirst du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ein ganz wunderbares Bild, das der Apostel Paulus hier verwendet. Ihr kennt diese opulenten Siegelringe, die ein König benutzt hat oder sonstige Herrscher dieser Welt. Die siegelten ihre Unterlagen, ihre Dokumente, ihre Briefe damit und jeder wusste sofort, wem dieses Dokument gehört, von wem es kommt. Und der lebendige, heilige, liebende Gott, unser Vater im Himmel, er drückt uns sein Siegel, den Heiligen Geist, mitten aufs Herz. Und dann heißt es in Römer 8, Vers 16, hier steht geschrieben, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Hier steht der Präsens, hier steht nicht, dass ihr es einmal werdet. Hier steht nicht, dass ihr es vielleicht sein könntet. Hier steht, ihr seid es. Und wisst ihr, ich weiß es, weil ich das erlebe. Der Heilige Geist Gottes in mir versichert meinem Geist, du bist ein Kind Gottes. Da existiert für mich kein Zweifel. Und er ruft mich immer wieder zurück. Er ist die Stimme meines Gewissens in mir. Er sagt, Benny, bis hierhin und nicht weiter. Oder kehr um. Oder bitte um Vergebung. Das ist die Stimme des Heiligen Geistes. Und ich höre sie ganz deutlich. Sicherungsnetz 1. Sicherungsnetz 2. Viele von euch wissen, das Alte Testament enthält hunderte Prophezeiungen über unseren Herrn Jesus Christus. Hunderte. Und ich finde das so spannend. Wir lesen zum Beispiel beim Propheten Micha über den Geburtsort unseres Herrn Jesus Christus, Bethlehem. Wir lesen beim Propheten Jesaja in Kapitel 7 über die Jungfrauengeburt. Wir lesen beim Propheten Zacharia über die 30 Silberstücke, die Judas für seinen Verrat erhält. Oder dass Jesus in Jerusalem auf einem Esel einreiten werde als König. Wir lesen im Psalm 22 von der Kreuzigung, dass Hände und Füße unseres Erlösers förmlich durchgraben werden, so heißt es im Hebräischen, durchbohrt, durchgraben, ein schreckliches Bild. Und das Jahrhunderte, bevor die Kreuzigung überhaupt als Hinrichtungsmethode bekannt war. Und wir lesen in Jesaja 53, das ist eines der faszinierendsten Stücke und einer der wunderbarsten Abschnitte der Bibel. Ich lese ihn uns einmal vor. Jesaja 53, auch diesen Abschnitt kennen viele von euch ab Vers 4. Hier steht geschrieben, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Über 700 Jahre vor der Geburt unseres Herrn Jesus Christus wurde diese Prophezeiung über seinem Leben ausgesprochen. Über 700 Jahre vorher. Statistiker haben sich die Mühe gemacht, herauszufinden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sei, dass ein Mensch auch nur 8 dieser Prophezeiungen erfüllt. 8 Stück. Und sie sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 10 hoch 17. Das ist eine unfassbare Zahl. Wir bewegen uns hier im Trillionenbereich. Keiner kann das fassen. Unser Verstand kann diese Zahl nicht realisieren. Deswegen haben diese Statistiker das visualisiert. Und sie sagen, stellt euch einmal eine Fläche von etwa 700.000 Quadratkilometern vor. Etwa 700.000 Quadratkilometer. Doppelt so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Und diese gesamte Fläche wird einen halben Meter hoch mit Münzen gefüllt. Die gesamte Fläche. Und auf dieser Fläche müsst ihr eine vorher gekennzeichnete Münze finden. Eine einzelne. Auf 700.000 Quadratkilometern. Na, herzlichen Glückwunsch, wer schafft das? Naja, keiner. Außer eben Jesus. Und er hat nicht nur 8 Prophezeiungen erfüllt, sondern alle. Und die, die noch ausstehen, werden sich erfüllen. Keine Frage. So, nun haben wir leider ein Problem mit der modernen Theologie, denn es gibt tatsächlich Menschen, die behaupten, all diese Prophezeiungen seien erst nachträglich in das Alte Testament eingefügt worden. Wie glaubwürdig ist das? Es ist ein absolut lächerliches Argument. Warum? Wir müssen uns Folgendes vor Augen führen. Damals wurden die Blätter nicht am Computer getippt und man konnte irgendwie löschen. Nein, sie wurden von oben nach unten oder im Hebräischen von rechts nach links beschrieben. Das waren Schriftrollen, die teilweise Meter lang waren. Und ist es wirklich, wirklich glaubwürdig, dass im Nachhinein Jünger Jesu hergehen an diese Schriftrollen und sie irgendwie auseinanderschneiden oder auseinanderreißen, ein neues Stück einfügen, eine vermeintliche Prophetie darauf schreiben und dann wieder zusammenkleben? Also mal ehrlich, ist das glaubwürdig? Ja, wohl kaum. Aber es wird noch besser, nicht nur, dass jeder rational denkende Mensch sofort sagen würde, nein, das ist nicht glaubwürdig, dass jemand 100 Prophezeiungen oder hunderte Prophezeiungen nachträglich einfügt auf diese Art und Weise. Vielleicht wisst ihr, dass im vergangenen Jahrhundert bei Qumran am Toten Meer Tausende, nicht nur eins, nicht nur zwei, nicht nur drei, nicht nur vier, nicht nur fünf, Tausende Schriftrollen gefunden worden sind über das Alte Testament. Und darunter auch eine über 7 Meter lange Jesaja-Schriftrolle, die praktisch vollständig erhalten ist. Und diese Schriftrolle datiert man auf das 1. oder 2. Jahrhundert vor Christus. Sowas bemerken wir, es ist unmöglich, dass das eine Fälschung ist. Denn die Jünger lebten im 1. Jahrhundert nach Christus. Ist Gott nicht genial? Oh, Gott ist genial. Sicherungsnetz 2, erfüllte Prophetie. Sicherungsnetz 3, praktische Erfahrung. Jetzt wird es spannend. Denn ein wirklich starker Beweis neben dem Heiligen Geist, der mir versichert, dass ich ein Kind Gottes bin, neben der erfüllten Prophetie, ist, dass ich erlebe, dass das, was hier geschrieben steht, die Wahrheit ist, wenn ich danach handle. Ein Beispiel. Seit ich relativ konsequent spende, erlebe ich, dass es stimmt, was hier steht. Dass mein Leben gesegnet ist. In vielen Bereichen, nicht nur finanziell. Ich erlebe tatsächlich, ich werde nicht unbedingt sehr viel reicher. Aber eines habe ich festgestellt, ich bin niemals ärmer geworden. Spannend. Und ich möchte euch eine Begebenheit erzählen, die ist jetzt schon 8 Jahre her. Damals saß ich hier, ich kann mich sehr genau erinnern, ich saß hier und dann wurde die Kollekte eingesammelt und ich hatte den Eindruck, Benni, gib die 20 Euro, die du im Geldbeutel hast, weg in die Kollekte. Und ich bin so ein Typ, ich trete dann immer in einen inneren Dialog ein mit meinem Herrn Jesus und damals habe ich gesagt, ach Herr, bitte, das ist das einzige Bargeld, das ich noch habe und dann muss ich wieder zur Bank fahren, das ist ein Umweg von 10 Minuten, muss das wirklich sein? Komm schon, Herr, ich kann dir das nachher online überweisen, wenn du willst, kriegst du auch 25 Euro, kein Problem. Aber die Stimme, sie blieb. Und die Stimme sagte, gib die 20 Euro jetzt. Ich will die 20 Euro jetzt. Ich will sie jetzt. Und ich habe gesagt, okay, Herr, du kriegst die 20 Euro jetzt. Dann fahre ich halt zur Bank, egal, kein Problem, kriegst die 20 Euro. Wisst ihr, was nach dem Gottesdienst passiert ist? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, lieber Bruder. Ja, Jü kam zu mir. Ich dachte, oh nein, was ist jetzt los? Habe ich zu wenig eingelegt? Wurde ich beobachtet? Nur jedenfalls, ja, Jü nimmt mich zur Seite. Und damals stand eine Israel-Studienreise an. Ich war noch recht junger Pastor, relativ junger Familienvater und ich konnte mir das nicht leisten. Und Jahu sagt, wir haben zusammengelegt und wir wollen dir die Reise schenken. Und diese Reise hatte einen Wert von über 2000 Euro. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Gott lässt sich echt nichts schenken. Ganz im Gegenteil, er schenkt gerne und zwar viel, viel großzügiger, als ich es jemals könnte. Das heißt nicht, dass ich das seither immer erlebt habe. Ich habe heute 15 Euro eingelegt, wenn mir jemand was schenkt. Nein, Spaß. Das hätte ich vielleicht gar nicht sagen sollen. Die Linke soll ja nicht wissen, was die Rechte tut. Aber nur, dass wir uns nicht missverstehen. Das heißt nicht, dass ich das jeden Tag erlebe. Und jedes Mal, wenn ich etwas spende, das ist nicht der Fall. Aber ich erlebe, dass mein Leben insgesamt gesegnet ist. Und das will ich damit sagen. Gott lässt sich nichts schenken. Er will uns beschenken. Und wir dürfen erleben, dass sein Wort wahr ist. Und in unsicheren Zeiten, und auch in diesen Zeiten bin ich gerade, der Sturm tobt nach wie vor, viele von euch wissen das. Und ich habe keine Ahnung, wann die Wellen sich legen und das Gewitter sich verzieht, ich weiß es nicht. Und im Moment habe ich sogar das Gefühl, es wird immer und immer und immer und immer schlimmer. Und ich befürchte, das Boot kentert bald. Und dann bin ich im offenen Meer, mitten in den Wellen. Und was dann? Und wisst ihr, was geschieht, wenn ich zu Jesus komme? Dass sein Friede mein Herz erfüllt. Nicht immer gleich stark, aber immer so, dass meine Tränen trocknen. Und immer so, dass ich mich neu ausrichten kann auf ihn. Und immer so, dass ich weiß, ja, was hier geschrieben steht, ist wahr. Und das macht mir Mut, festzuhalten. Selbst wenn die Wolken dunkler werden und der Sturm stärker und stärker tobt. Das ist die praktische Erfahrung, Sicherungsnetz 3. Und das wünsche ich dir auch. Das heißt nicht, dass alle meine Probleme sich sofort in Luft auflösen, aber das heißt, dass er größer ist als jede Sorge und jede Angst und jede Unsicherheit und jede Not. Und eines Tages, da bin ich ganz sicher, weil auch das geschrieben steht, und dann wird es auch die Wahrheit sein, dass ich erlebe, wie alles zum Guten mitwirken wird, denen, die nach Gottes Ratschluss berufen sind. Und das wünsche ich dir auch. Wisst ihr, als ich ungefähr 18 war, war ich das erste Mal so richtig verliebt. Es war am Ende nicht mehr als eine Brieffreundschaft. Damals hat man sich noch Briefe geschrieben. Viele von euch wissen das noch, manche vielleicht gar nicht mehr. Heute im Zeitalter von Smartphones und Tablets und was auch immer, von Laptops, die so dünn sind wie ein Blatt Papier. Aber damals hat man sich wirklich noch Briefe geschrieben und hat sich echt Mühe gegeben. Und meine Brieffreundin ist nach Schottland oder Wales, ein Au-pair-Aufenthalt war das. Und ich konnte es kaum erwarten, bis ich den nächsten Brief bekommen habe. Und das war sogar ein schönes Kuvert, man hat das sorgfältig geöffnet, man hat das wirklich ausgesucht und mit Blumenmuster oder was auch immer, kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber damals war das so. Man hat sich Mühe gegeben, diese Briefe zu schreiben, in kalligraphischer Handschrift schon fast. Also richtig, man saß da stundenlang, dass jeder Buchstabe auch echt sitzt. Dann hat man es eingesprüht mit Parfüm. Ja? Ich meine, wer sprüht heute sein Handy mit Parfüm ein, wenn er eine WhatsApp-Nachricht schreibt? Ja, keiner. Aber damals war das so. Und dann hat man einen Brief bekommen. Jeden Tag hat man gewartet und gefiebert und gehofft. Und irgendwann war er da im Briefkasten und du hast ihn geöffnet und gelesen. Zweimal, dreimal, fünfmal und am nächsten Mal wieder. Und du konntest gar nicht genug bekommen, weil du gemerkt hast, hier nimmt jemand Anteil an deinem Leben und er will, dass du Anteil hast an seinem. Wie schön war das? Und das hier ist der Liebesbrief Gottes an dich und mich. Geschrieben für dich und mich aus lauter Liebe, geschrieben, um dein und mein Herz zu erreichen, mit so viel Mühe und Sorgfalt. Wisst ihr, alles, was wir tun müssen, ist, diesen Liebesbrief zu lesen, ihn aufzuschlagen und zu lesen. Du willst wissen, wer Jesus ist. Hier in seinem Liebesbrief steht es geschrieben. Du willst wissen, was die Wahrheit ist, was dir gut tut für dein Leben. Hier in seinem Liebesbrief steht es geschrieben. Und du darfst zu ihm kommen und du darfst ihm immer näher kommen und ihn immer besser kennenlernen. Es stehen ja hier auch Dinge drin, die auf den ersten Blick nicht ganz so freundlich und fröhlich erscheinen. Ermahnungen, die wir ja nicht so gerne hören, aber sie sind auch geschrieben aus Liebe. Wenn die Bibel sagt, wir sollen nicht lauwarm sein, dann aus Liebe, dass wir umkehren und wirklich zurückkehren zu Jesus, dass wir ihm dienen und ihm gehorchen und dann feststellen, Schritt für Schritt und Tag für Tag und Stunde um Stunde, oh ja, Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er spricht immer das letzte Wort. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Gelobt sei Gott im Namen Jesu. Amen.